Hallo ihr Lieben, wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier bei ISSO. Er vertritt ganz Deutschland auf der großen Bühne. Und nein, ich spreche nicht vom Bundespräsidenten, sondern von Isaac Guderian. Isaac tritt für Deutschland beim ESC in Malmö an. Und wir wollen mit ihm über das Touren, über Ernährung an stressigen Tagen und über das Körpergefühl an sich sprechen. Als Highlight der Woche hat er uns was Passendes zu Malmö, aber was Unaussprechliches mitgebracht. Viel Spaß mit Isaac und der heutigen Folge ISSO.
ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Bevor wir hier loslegen, noch was in eigener Sache. Ihr könnt beim Deutschen Podcastpreis für euren Lieblingspodcast voten. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn wir eure Stimme dafür bekommen. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Von da aus geht's dann direkt zur Abstimmung für den Publikumspreis. Einfach kurz den Link klicken und bis zum 20. Mai für ISSO abstimmen. Danke! Übrigens, wundert euch nicht, meine liebe Kollegin Julia ist leider krank, aber sie ist beim nächsten Mal ganz sicher wieder mit dabei. Deshalb gibt's ISSO heute nur mit mir, aber ich habe, wie gesagt, einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich Isaac, unsere Stimme für den ESC. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich über unsere Gäste viel erzählen könnte, man sie aber am besten selber hören muss. Bei diesem Gast heute trifft das aber ganz besonders zu. Als ich Isaac zum ersten Mal bei einer Veranstaltung vor knapp 2 Jahren gehört habe, hat er mich derart berührt, dass mir sofort die Tränen gelaufen sind. Krass, weil ich gleich danach meinen Vortrag hatte. Essen kann ja bekanntlich auch viele Emotionen auslösen, aber bisher hat mich noch kein Burger und kein Schnitzel dieser Erde spontan zum Heulen gebracht. Ich weiß, es ist leicht gesagt, leicht dahergesagt, aber ich wusste damals schon, dass du nicht für immer nur auf kleinen Bühnen und in Wohnzimmern spielst, dass es dann gleich mit 200 Millionen Zuschauern die größte Bühne der Welt sein wird. Wow. Dabei hast du neben deiner großen Stimme auch ein ganz großes Gemüt, eine ganz große Bodenständigkeit und eine ganz große Bescheidenheit. Damit man aber versteht, was ich meine. Vor deinem Durchbruch hast du bei Corinna und Frank, das sind Freunde von mir, ein Sofakonzert gespielt, 3 geschlagene Stunden lang, ohne lange Pausen. Dein einziger Wunsch, Leute, ich brauche Wasser, ganz viel Wasser. Vorher hast du dich noch in Hanau in die Fußgängerzone gestellt und Musik gemacht. Publikum wenig, nur ein Pärchen habe dir kurz zugehört. Aber du hast damals zu mir gesagt, es sei dir egal, weil du das machen und leben kannst, was dich erfüllt, nämlich Musik. Und das, obwohl keine geringere als Pink schon vor vielen Jahren öffentlich über dich gesagt hat, dass sie deine Stimme liebt, der Junge echt singen kann und du sogar besser bist als Ed Sheeran. Mehr geht eigentlich kaum. So, aber wie gesagt, am besten man hört dich selbst und deshalb wie immer eine Frage an dich. Isaac, wie hast du es geschafft, dich trotz aller Widrigkeiten und Stereotypen der Musikwelt nicht verbiegen zu lassen und dir treu zu bleiben?
Moin Achim erstmal. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich denke, ich durfte durch viele, viele Enttäuschungen in meinem Leben. Also ich bin in meinem Leben mit vielen Enttäuschungen immer gesegnet worden. Und man sagt ja auch so schön, eine Enttäuschung für die Seele ist gleich einem Gewitter für die Luft. Und ich denke, wenn man irgendwann lernt, seine Erwartungshaltung irgendwie auf Null zu schrauben und durch zwangsläufige Erfahrungen, denen man nicht ausweichen konnte, irgendwann einem Lebensmotto für sich selber lernt, zu sagen, keine Ahnung, was daraus wird, erstmal rein und dann gucken, dann entsteht eine Grundgelassenheit, in der ich mich seit geraumer Zeit auf jeden Fall bewegen darf.
Also du bist ja kein geleckter und altglatter Popsänger. Fühlst du dich manchmal durch so Beauty-Standards unter Druck gesetzt oder hast du versucht, mal irgendwas hinterherzugehen? Ist es das so, okay, alles klar, ich shredde mich jetzt irgendwo hin, so bin im Bereich, was ich eigentlich nicht will, aber keine Ahnung.
Also ich bin ja auch mit einem sehr großen Autoritätsproblem groß geworden. Ich bin ja noch nie mit Leuten, die mir vermeintlich den Ton angeben sollen, besonders gut klargekommen. Okay. Das fing schon sehr früh in der Schule an. Und weil ich halt nie so richtig in dieses Schulsystem reingepasst habe. Ich war halt immer so der Klassenclown, ich war halt immer so der Laute und ich war halt immer so der Typ, mir fiel es immer schwer, mich zu konzentrieren und bei der Sache zu bleiben und war halt auch immer recht kreativ in meiner Freizeitgestaltung und dazu gehörte eben auch der Unterricht.
Das kommt mir bekannt vor, Isaac, das kommt mir sehr bekannt vor.
Und da hat es, glaube ich, schon angefangen. Und das hat sich seitdem auch irgendwie weiter gefestigt, dass mich einfach so Sachen genervt haben, wenn irgendwer irgendwie in irgendeinem Lebensbereich, völlig egal, worum es eigentlich geht, wenn jemand gesagt hat, naja, das muss man so machen, weil das alle Leute machen, hat mich immer extrem provoziert. Und dass ich dann irgendwie aus mir raus war, das dann schon immer, da habe ich immer wieder diesen kleinen Jungen von mir vor Augen gehabt, von einem Lehrer, der gesagt hat, naja, das macht man so nicht, das muss man so und so machen und das ist der richtige Weg und alles andere, was du machen willst, ist Quatsch. Mhm. Und da habe ich immer so dieses Bedürfnis von, ich werde es dir schon zeigen, ohne wirklich einen Plan zu haben und zu wissen, wie man es der jeweiligen Person in dem Punkt zeigen könnte. Aber da geht es halt einfach um dieses Prinzip, wo auch viele Leute um mich rum dran zu knabbern haben, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist nicht alles immer nur Sonnenblümchen.
Also dein Ding ist eher so gegen den Strom zu schwimmen, ne? So, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, wobei, naja, also ich weiß ich nicht, ich mache jetzt auch, ich würde nicht sagen, dass es in jedem Bereich ist. Also ich bin nicht grundsätzlich, wenn alle anderen dafür sind, bin ich nicht grundsätzlich dagegen, sondern immer nur bei Sachen, die sich bei mir nicht richtig anfühlen. Mhm. Ich bin zum Beispiel, wenn ich komplett immer gegen den Strom schwimmen würde, dann würde ich ja wahrscheinlich auch absurd experimentelle Musik machen, wobei meine Musik hingegen doch schon relativ generisch ist, weil ich da komplett nach Gefühl handle. Und ich glaube, alles, was sich gegen mein Gefühl, gegen meinen Instinkt stellt, da schwimme ich dann doch schon sehr stark gegen.
Ja, weil du gerade sagst, in deiner Musik, in deinem Song Always on the Run, da geht's ja, wenn ich das richtig gedeutet und gelesen habe, ums Davonlaufen, also vor den unangenehmen Dingen und Seiten des Lebens, geht's da vielleicht auch eventuell versteckt darum, bestimmten Bildern zu entsprechen, denen man aber gar nicht entsprechen will.
Richtig, absolut. Das ist komplett richtig. Ich habe halt einen ganz anderen Lebensstil und ganz viele Leute können das nicht verstehen, dass ich so ein Leben führe, weil es auch dumm ist in vielen Punkten. Es ist nicht logisch eigentlich, so, weil man dadurch immer wieder die gleichen Probleme haben wird und immer wieder irgendwie kurz vorm Abgrund steht und irgendwie... Es wäre doch so einfach, du müsstest doch einfach nur so und so. Und trotzdem sind das alles irgendwie, das kommt halt immer wieder. Und ich habe mich oft versucht, dagegen zu wehren. Und jetzt, je mehr die Zeit voranschreitet, habe ich das Gefühl, dass das trotzdem geht. Mhm. Also, dass man auch genau solche Probleme haben kann und sich genauso verhalten kann. Auch wenn es einen in viele problematische Situationen bringen wird, ist aber auch immer für jede Art und Weise zu leben, auch immer die jeweilige Lösung geben kann.
Mhm. Also du bist ja ein halber Isländer, echter Hühne, trägst Wackelohrringe, hast ein Nasenpiercing, hast eine Dauerwelle, lackierte Fingernägel und so. Hattest du es da auch mit Widerständen zu tun? Also dass du... gedacht hast, boah, ey, das hält man ja kaum mehr aus oder gab es Widerstände?
Ich glaube, es ist ein bisschen eine Einstellungssache. Also es gab auf jeden Fall Widerstände, es gibt auf jeden Fall Leute, die da ihren Kopf schütteln und so, aber ich finde das halt, ich finde, für mich persönlich ist es eine Bestätigung. Ich finde das halt irgendwie schön, so einen Error bei den Leuten irgendwie auszulösen. Mhm. Weißt du, dass ich halt irgendwie ich werde ja grundsätzlich von vielen Leuten werde ich als schwul gehalten. Viele Leute denken, ich bin homosexuell. So einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Halt eben genau mit diesen, mit diesen optischen Aspekten und eben auch auf emotionaler Basis, glaube ich auch, weil ich eben relativ empathisch bin, würde ich sagen. Und das vermittelt einfach so insgesamt den Eindruck durch die Gesamtaura, die ich irgendwie von mir ausstrahle, dass ich homosexuell sein könnte, weil eben das Bild von homosexuellen Leuten eben oftmals genauso gesehen wird. Und wenn ich dann in dem optischen und atmosphärischen Kontext beim Supermarkt aus meinem Auto aussteige, die Leute sehen mich und ordnen mich direkt in ihre vorgefertigte Kategorie ein und für die ist sofort glasklar, okay, das ist der. Und dann öffnen sich auf einmal die anderen Türen beim Auto und dann steigt die Ehefrau und die zwei Kinder aus und dann sind die Leute komplett, dann sind die richtig so, was passiert hier gerade? Das ist nicht richtig. Das ist nicht so, wie es sich in meinen Schubladen im Gehirn befinden sollte. Und das ist halt irgendwie, naja, auf jeden Fall in manchen Punkten denke ich auch irgendwie ein Augenöffner und kann Leuten auch irgendwie zeigen, dass es nicht alles immer so ist, wie es scheint. Und das macht mir ehrlich gesagt sehr Spaß, dass wenn Leute mich sehen und ich registriere das oft, dass Leute mich irgendwie irgendwo versuchen einzuordnen und dann wirklich einfach eines Besseren belehrt
werden. Also bei mir ist ein Riesen-Error ausgelöst, als du deinen Mund aufgemacht hast und gesungen hast, weil dann hat bei mir gar nichts mehr funktioniert. Also auch nicht mehr die Beherrschung und so. Wie gesagt, ich musste da echt heulen. Aber solange es ja nur ein Error ist, ist es ja noch in Ordnung. Da kriegst du auch Hate zu spüren?
Boah, also jetzt seit dem ESC auf jeden Fall. So, ne? Da gibt es so ein paar, meine Lieblingstitel? Einer hat geschrieben, Ausgeburt der Woken-Vorhölle.
Okay,
das ist auf jeden Fall in meinen Top 10 der Kommentare, die ich jemals bekommen habe.
Was das auch immer bedeutet.
Mir war bis zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig deutlich klar, was das Wort Woke einfach bedeutet. Also ich habe das schon so ein paar Mal gehört, aber mir so nie Gedanken darüber gemacht, weil es halt nie irgendwie eine Relevanz in meinem
Leben hatte. Lass uns gar nicht analysieren.
Aber es ist halt auf jeden Fall Ausgeburt der Woken-Vorhölle. Und natürlich auch Kommentare irgendwie zu meinem Nagellack und so. Und ja, hier, natürlich macht er das jetzt für einen ESC, damit er da besser irgendwie reinpasst oder was. Und dann gab es eben auch nicht viel, aber ich glaube so 2-3 Nachrichten oder Kommentare, wo halt Leute mich darauf hingewiesen haben, ich solle doch bitte meine Optik optimieren, genau. Also es ging wirklich, dass das Wort Optimierung oder Verbesserung.
Gab es auch konkrete Handlungsanweisungen, also was du da zu tun hast?
Ja, definitiv. Also eine Person meinte irgendwie, das weiß ich noch ganz genau, das habe ich dann auch in meiner Story gepostet. Das ist schon einige Wochen her jetzt, deswegen kriege ich den Wortlaut jetzt leider nicht mehr ganz auf die Kette. Aber da hieß es irgendwie, ja, ey, kannst du uns nicht den Gefallen tun und ein paar Kilo abnehmen? Und das wäre ganz toll. Und Detlef die Soest hat doch auch geschafft, in 10 Wochen 30 Kilo abzunehmen. Oder was weiß ich nicht. Irgendwie sowas hat die geschrieben. So.
Und was denkst du, wenn du sowas liest?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall, ne? Also zum einen denkt man so, ja, okay, krass. Ich meine, ich habe selber mit meinem Übergewicht schon immer zu kämpfen gehabt. Mich hat das schon immer genervt. Aber das ist auch irgendwann so ein Punkt gewesen, wo ich dann einfach gemerkt habe, ey, ich komme davon nicht weg und es ist jetzt das, was es ist. Und ich möchte mich selber lieben und ich möchte mich nicht selber ich möchte mich nicht selber hassen, um zu jemandem zu werden, den ich irgendwann lieben kann. So, das ist ja immer so das ist so ein ganz großes Thema aktuell, was ich ganz viel wahrnehme, dass Leute sagen oder auch in ihren Songs schreiben, I'm in love with the person that I'm becoming, so, but I'm more insecure than ever. Und das ist halt, glaube ich, auch einfach der falsche Weg zu sagen, hey, ich liebe mich aktuell noch nicht, aber ich arbeite darauf hin, ich versuche mich zu verbessern, damit ich mich irgendwann lieben kann. Aber das funktioniert halt nicht. So, dann wird es immer den Optimierungsprozess weiterhin geben. Und ich glaube, man muss einfach an einen Punkt kommen, dass man sich anerkennt mit all den Fehlern. Das klingt auch so, es klingt so, so, so daher.
Nee, finde ich, klingt so wie eine Floskel überhaupt nicht, irgendwie. Also, wenn ich dich da
unterbreche. Aber es ist halt, es ist halt genau das, es ist genau das, dass du dich einfach wirklich so, wie du jetzt in diesem Moment bist, nicht mit, oh, ich werde noch und dann hier und ich mache noch das und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich glücklich bin, wo ich mich selber akzeptieren kann und so, sondern du musst einfach, glaube ich, einfach verstehen, warum du bist, wie du bist, was dich dazu geführt hat und dass du vielleicht auch in vielen Punkten einfach keine andere Wahl gehabt hast und einfach auch erkennen. Für mich persönlich hat mir sehr geholfen die Erkenntnis. Ich glaube sehr stark daran, dass jeder Mensch, der sich in meiner Lebenssituation befunden hätte, mit exakt dem Genpool, mit exakt der Erziehung, mit exakt dem Umfeld, hätte jede Entscheidung meines Lebens exakt genauso getroffen wie ich.
Das finde ich total spannend, was du da sagst, weil es ist ja, also sagen wir mal, die Musikbranche jetzt, da wird ja auch, naja, mehr oder minder hat man da so eine Menschen mit Figur, Marke, makellos und so. Und ähnlich ist es bei mir irgendwie auch. Ich bin ja auch schon mein Leben lang Figurpendler, bei mir geht das Gewicht hoch und runter. Mir gucken dauernd Leute irgendwie über die Schulter und sagen, ach, das ist ein Ernährungswissenschaftler und müsstest du nicht auch mal irgendwie 5 oder 10 Kilo weniger haben und du musstest da irgendwie vorleben. Aber genau das, was du gerade sagst mit Genpool, Umfeld etc. pp. Ich habe da auch schon mein Leben lang mit zu kämpfen und arbeitete eigentlich immer gegen mich selber. Und im Moment bin ich so auch auf dem Stand, dass ich denke, ja, es ist nun mal so irgendwie mein Gewicht. Ich versuche das irgendwie so im Griff zu behalten, dass ich einfach gesundheitlich gut irgendwie damit klarkomme. Aber dass ich dann Einkommen finde mit dem, was mir irgendwie so zur Verfügung steht und mir nicht immer dagegen so wehre. Also deshalb vielen Dank, dass du da so offen drüber sprichst. Und ich finde, das ist echt so, ja, analog. Also mir geht's schön, dass du das so siehst und auch so sagen kannst.
Ja. Gerne, Mann.
Mal zu den Genüssen irgendwie des Lebens. Hast du sowas wie eine Lieblingsküche, wo du sagst, boah, das ist so meins?
Naja, das ist in der Küche genau wie in der Musik. Ich finde es schön, dass ich mich nicht für eine Sache entscheiden muss, weil ich finde eben ganz viele Sachen ganz toll. Und ich bin halt wirklich auch der Typ, der dann nicht immer wieder auf seine Lieblingsküche schmachtet, sondern ich bin halt der Typ Mensch, der irgendwie ständig in Restaurants geht und die ganzen Kellner überfordert mit der Frage, was könnte er mir denn empfehlen?
So. Was ich aber sagen kann, dass dir sicher deine Familie wichtiger ist als die Weißwurst irgendwie so bei den Sams, also bei uns zu Hause zu essen, die hast du nämlich ausgeschlagen, dass du früher wieder zu Hause sein kannst, also dir ist Familie auf jeden Fall sehr wichtig, ne? wie ich das
so sehe. Ja, das stimmt.
Aber wenn du jetzt so lange Touren hast im Nightliner und so, also und quasi du bist ja auf Promotour, so kann man das glaube ich sagen, wird da noch gekocht oder wie muss man sich das irgendwie vorstellen? Habt ihr einen Koch dabei oder kehrt ihr dann so wie ein Handelsvertreter klassisch in der Tankstelle ein und plündert das Snackregal oder wie sieht eure Ernährung aus?
Unsere Ernährung ist momentan ein bisschen immer so, wie es der Zeitplan erlaubt. Aber meistens fährt man dann doch schon in Restaurants und manchmal ruft man schon vorher an und geht die Speisekarte schon im Handy durch und bestellt dann genau auf Timing das Essen, dass wenn du da ankommst, direkt die Mahlzeit vor dir auf dem Tisch liegt. So. Und da gibt es schon teilweise sehr gutes Essen. Aber es kommt halt eben auch vor, dass es irgendwie in den Zeitplan nicht reinpasst oder dass der Plan nicht ganz aufgeht, weil das Restaurant, was man eigentlich ansteuern wollte, das gab es vielleicht letztes Jahr noch, aber ist jetzt dieses Jahr dicht. Und dann kann es auch mal passieren, dass man irgendwie bei McDonald's landet oder so, weil man keine andere Alternative hat, die schnell genug geht.
Kriegst du vor so einem Auftritt eigentlich überhaupt was runter? Oder gibt es da sowas wie beim Sportler so eine Art Ernährungsplan, dass du sagst, boah, wenn ich dann irgendwie, also du hast ja wirklich bei diesem Sofa-Konzert eben Hut ab vor deiner Ausdauer auch, also was du da runtergerissen hast, ich war echt, ja wirklich, ich war total begeistert, wie du das auch irgendwie körperlich so schaffst. Ich meine, du kommst da angefahren, stellst dich in Hanau in die Fußgängerzone, schleppst das ganze Zeug zusammen mit mir noch nach oben, baust auf, stellst dich 3 Stunden hin, hast da quasi nur Wasser irgendwie vor der Linse und packst danach wieder ein, legst dich dann irgendwie ins Hotel oder fährst vielleicht noch nach Hause. Das ist ja schon ein extremes Pensum. Also A, körperlich, wie kriegst du das hin? Und B, hast du sowas wie so eine Art, naja, das esse ich vorher, das bekommt mir gut und dann bin ich leistungsfähig?
Also wie bekomme ich das körperlich hin? Ich glaube, das ist einfach Macht der Gewohnheit irgendwie, dass ich das einfach schon immer gemacht habe und es ist schon deutlich weniger geworden, weil wenn ich mich so erinnere, so die erste Bandzeit, die wir hatten, da war unser Schlagzeuger auch Veranstaltungstechniker und da war dann teilweise vor unserem Auftritt nicht nur die PA aufgebaut, sondern auch eine ganze Bühne mit irgendwie 3, 4, 5 Meter hohen Traversen und haben die Bühne aufgebaut, haben dann Soundcheck gemacht und also es ist schon besser geworden. Ich bin ja schon mit sehr minimalistischem Equipment unterwegs, mit meinen beiden kleinen Aktivboxen, Piano, 2, 3 Gitarren und ein Mikrofon, so das ist alles noch irgendwie handelbar und es ist halt einfach, ich mache das mein Leben lang schon und das ist irgendwie, gehört das irgendwie dazu und ja, so ernährungsmäßig, wenn ich unterwegs bin, esse ich sehr gerne vegetarisch oder auch vegan, weil es einfach nicht so schwer im Magen liegt und ansonsten achte ich halt immer einfach darauf, dass ich unmittelbar vor einem Auftritt einfach entweder nicht zu deftig oder ganz klassisch nicht zu viel esse, weil wenn zu viel im Magen liegt und ich verzichte auch gerne auf Kohlensäure vorm Auftreten, gerade so Bier oder irgendwelche Limonaden oder so, da bist du halt die ganze Zeit am Aufstoßen, das irritiert die ganze Zeit beim Singen und das ist dann hast du auch irgendwie so eine Schwere.
Vor allem die Zuschauer wahrscheinlich, die Zuhörer.
Ja, vor allem die. Das stimmt, ja. Also ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die irgendwie auf der Bühne stehen und ich habe zum Beispiel einmal eine Aufzeichnung gesehen von einem Live-Konzert von, wie heißen die Jungs, die haben mir so Sachen, Break-Even, The Script und die haben dann irgendwie, der hat dann mitten beim Konzert irgendwie zwischen 2 Songs hat er irgendwie so einen halben Liter Bier weggeäxt und hat dann einfach weiter performt. Als wäre das nichts. Ich könnte es gar nicht. Ich wäre halt nur am Rülpsen.
Ja, bei manchen Musikrichtungen ist ja Rülpsen auch ein Stilmittel. Gibt es ja auch, ne? Also.
Ja, vor allem Metal, ne?
Ja. Sag mal, eine Frage, das brennt mir, das habe ich dich auch privat noch nicht gefragt, aber wie fühlt sich das an, wenn man quasi so eine auch Tortur irgendwie hinter sich hat und auch so eine Lebenstortur und auch viel mitgemacht hat und Höhen und Tiefen. Und dann auf einmal stehst du da in diesem Vorentscheid zum ESC und gewinnst das Ding. Wie hast du das gefühlt in dem Moment, wo du deinen Namen gehört hast, dass du das echt gewonnen hast und dahin fährst?
Also das war ein ganz, ganz plötzlicher Überschuss an Endorphin, der halt wirklich in dem Zeitpunkt, zu der Zeit weißt du nicht wirklich, was irgendwie bei dir und mit dir abgeht. Und du realisierst nicht wirklich was, du bist da wie in einem Rausch. Und das hält aber auch nicht sehr lange an. Also du musst es halt in diesem gesamten Kontext sehen. Wir waren halt da wirklich irgendwie fast eine Woche in dieser Fernsehbubble, in diesem Kontext, in diesem in sich geschlossenen System, in dieser eigenen kleinen Welt. Und du wirst da irgendwie reingesogen und dann wirst du da irgendwie eine Woche lang durchgeballert irgendwie. Also du bist halt wirklich Termin auf Termin und jetzt gehst hier und jetzt da und bla und dann auch die ganze Zeit, dann hast du auch die ganze Zeit im Hinterkopf, wie viel Arbeit du auf diesen Moment investiert hast und nicht nur du, sondern dein gesamtes Team und dass alle irgendwie hoffen und darauf fiebern, dass das was wird und wenn das jetzt nur nicht der erste, sondern nur der zweite Platz werden würde beispielsweise, das würde schon reichen, um diese ganze Arbeit, die man davor geleistet hat, mehr oder weniger zunichte zu machen. So theoretisch sagt man auch in so einem Kontext, ja, jeder, der hier mitmacht, ist Gewinner, weil es halt eine tolle Werbeplattform ist. Das ist ja Quatsch. Das ist halt wirklich klar, natürlich ein bisschen Publicity nimmt jeder da am Ende für sich mit, so. Aber es ist schon extrem ärgerlich für jeden, der da mitmacht, da nicht den ersten Platz zu machen. Einfach weil dieses Verhältnis einfach unlogisch. Also es ist einfach unverhältnismäßig. Es ist einfach, du hast halt, wenn du dort gewinnst, die Möglichkeit, nicht vor 1 Million Leuten zu performen, wie jetzt zum Beispiel beim Vorentscheid, sondern zum 250-fachen davon. Das muss man einfach mal so, das ist halt in dir drin.
du weißt halt irgendwie, okay, es ist irgendwie auch egal, weil ob ich jetzt gewinne oder nicht, das Leben geht eh weiter und ich werde auch weiter Musik machen, das steht vollkommen außer Frage, ganz klar. Aber wenn ich hier gewinne, kriege ich das hier mindestens mal 250.
Mhm. Und dann hast du gewonnen, so. Bist nicht Zweiter geworden.
Und dann habe ich gewonnen und dieser ganze Druck und dieses und dann bist du da auf der Bühne und hast auch noch Adrenalin und dann die ganzen Endorphine und im Prinzip ist alles, was dein Körper hormonell zu bieten hat, komplett ausgeschöpft. Und ich habe wirklich nach diesem Moment erstmal 2-3 Tage gebraucht, um irgendwie wieder im Leben anzukommen. Ich war vollkommen leer, also richtig ausgelaucht, richtig, ich konnte keine Konversationen mehr führen. Ich war nur noch irgendwie so am Babbeln. Also nur noch so, keine Ahnung, nicht mehr richtig so. Bin mit Sicherheit auch oft unsympathisch rübergekommen in Interviews, die auch unmittelbar danach stattgefunden haben, wo ich mich dann auch entschuldigt habe und den Leuten gesagt habe, sorry, ich bin einfach erschöpft und ich bin einfach irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht genau, ich muss erstmal irgendwie wieder klarkommen.
Ein bisschen wie so nach einer großen Prüfung, wo man immer denkt, boah, danach, dann mache ich richtig Party und so nach dem Examen oder wie auch immer. Und dann brichst du erstmal zusammen, weil du einfach so erschöpft bist.
Richtig. Ganz genau. Das war ein sehr krasser Ausnahmezustand, den ich in dem Ausmaß auch bisher noch nicht gehabt habe.
Bevor ich dich allerdings jetzt wieder quasi so in diesen ganzen krassen und Irrsinn des ESC und was da alles so dranhängt, so entlasse, ja, ich sage es einfach so plump, von uns gibt es immer ein Highlight der Woche und das bringt der Gast mit. In dem Fall du, hast du uns was mitgebracht. Also was wäre dein Food-Highlight der Woche?
Das Highlight der Woche.
Mein Food-Highlight der Woche passt natürlich zum Kontext, weil ich auch nach Schweden, nach Malmö gehen werde, um dort aufzutreten. Und ich war vor, ich weiß nicht ganz genau, wahrscheinlich vor 1-2 Jahren, war ich auf einem Street-Food-Festival in Wolfenbüttel. Und dort gab es einen Essensstand von einem Gericht, von dem ich noch nie was gehört habe. Und zwar heißen diese, das muss ich eben extra nochmal eher googeln, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Kropkorka.
Auf Deutsch will man es nicht, ja.
Und das quasi ist, so. Auf Deutsch heißt das so viel wie Körperkuchen. Und das sind im Prinzip sind es so Kartoffelknödel, ähnliche Teile, die gefüllt sind mit tatsächlich mit verschiedenen Füllungen. Ich habe ein paar probiert, ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich an eine Füllung genau erinnern, weil sie mir am meisten geschmeckt hat, die war dann so gefüllt mit Lachs und Spinat und dazu, die haben dann noch so eine Preiselbeersoßen-Topping und das war echt extrem fantastisch und ich habe es bisher erst einmal in meinem Leben probiert und ich habe es sehr genossen und ich hoffe, ich bekomme in Schweden nochmal die Möglichkeit, diese Dinger irgendwo zu finden, diese fantastischen Körperkuchen.
Tu uns doch nochmal den Gefallen und sag's doch bitte nochmal so, wie es heißt.
Kropkorka. Man schreibt es Kropkaka. Also mit Doppel-P, Kropkaka.
Okay, wie auch immer, es schmeckt auf jeden Fall wahnsinnig lecker und ist dein Highlight der Woche. Yeah. Lieber Isaac, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und meine Stimme hast du. Und ich glaube, du hast auch ganz viele Stimmen jetzt unserer Zuhörerinnen und Zuhörern, die dir wirklich zuteil werden, verdient. Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst und so offen gesprochen hast über doch auch echt sensible Themen und bist ein großes Vorbild. Danke.
Sehr gerne, Mann. Sehr gerne. Danke dir für die Einladung.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!